Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zum ersten Freitagssalon nach der Sommerpause. Schniff. Ich verrate Ihnen ein persönliches Detail, das heute Abend eine Rolle spielt. Ich bin nämlich Gewerkschaftsmitglied und zwar schon ziemlich lange. Erst IG Medien, ja, Journalist, als es sie noch gab und dann später automatisch sozusagen Verdi-Mitglied. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, dass man die großen Institutionen stützen sollte, die den Staat tragen. Das klingt ein bisschen pathetisch, weil ich trage in Wahrheit natürlich auch nicht so schrecklich viel mit, weil ich ja nur eine Karteileiche bin, aber immerhin. Und offenbar ist es mit den Institutionen vielen Leuten heute gar nicht mehr so wichtig. Ja, die Dinge ändern sich, die jungen Leute sind alle ganz, ganz anders, als wir früher waren. Und die Gewerkschaften müssen sehen, wo sie bleiben. Es treten immer noch erstaunlich viele Leute ein, aber noch mehr sterben. Wo führt das also hin? Geht es ohne Gewerkschaften? Und was machen wir eigentlich, wenn die ganze Arbeit von Maschinen gemacht wird? Treten die dann auch in die Gewerkschaft ein? Darüber rede ich heute mit Jörg Hofmann, dem Chef der IG Metall. Das ist die größte Gewerkschaft in Deutschland, in Europa und angeblich sogar in der Welt. Herr Hofmann, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Stimmt das? Größte Gewerkschaft der Welt?
Na, nimmt man den Allchinesischen Gewerkschaftsbund raus, ja.
Okay, das heißt, Sie sind praktisch der mächtigste Gewerkschafter der Welt.
Ach, das mit mächtig ist nicht auf die Person bezogen, sondern die IG Metall ist eine mächtige Gewerkschaft. Und die 2,3 Millionen Mitglieder, die wie Sie bei Verdi jeden Monat ihren Mitgliedsbeitrag zahlen, sind eine Macht in dieser Gesellschaft, wenn sie sich der Macht bewusst werden und aktiv sind.
Okay, sind Sie denn mächtig?
Ich denke, wir sind mächtig. Wir gestalten mit. Wir haben gerade auch, wenn ich jetzt mal dieses Jahr anschaue, mit unserer Tarifrunde zu Beginn des Jahres nochmal gezeigt, dass Gewerkschaften auch im Gegenwartskapitalismus in der Lage sind, Sozialstaat zu gestalten. Und mit dem Anspruch treten wir auch auf.
Okay, weil ich frage das aus einem bestimmten Grund, denn 3,7 Millionen Menschen in Deutschland haben weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Das sind 18% aller Beschäftigten, wobei die Spaltung zwischen Ost und West tief ist. Im Osten sind es nämlich mehr als 30%. Da waren Sie dann offenbar ohnmächtig.
Nein, da hatten wir nicht genügend Mitglieder. Und wenn Sie die Spaltung, die wir in der Arbeitsgesellschaft haben und am besten am Entgelt festgemacht, analysieren, haben Sie aus meiner Sicht drei Problemfälle. Der eine entstand aus einer massiven Deregulierung des Arbeitsmarkts zu Beginn dieses Jahrtausends in der Agenda-Politik. Und das Aufkommen eines prekären Niedriglohnsektors, der oft in ungeschützten Arbeitsverhältnissen sich breit gemacht hat. Der zweite Grund liegt in der Schwierigkeit, Branchen, die eher kleingliedrig strukturiert sind. Einzelhandel ist zum Beispiel dafür. Ich gehe mal auf unseren eigenen Organisationsbereich, das Thema Handwerk oder die Textilreinigung. Die zu organisieren, dort Strukturen zu schaffen, ist ein schwieriges gewerkschaftliches Feld. Das geht, aber es geht sehr mühsam. Und der dritte Punkt, wir haben mit den neuen Bundesländern eine Situation gehabt, die wir im Westen schon kannten, aber nicht in der Massivität, nämlich dass sich Arbeitgeber ihrer sozialen Verantwortung für den Sozialstaat entzogen haben, indem sie nicht mehr Tarifverträge abschließen, nicht mehr Arbeitgeberverbänden beitreten, sondern tariflose Inseln und Zustände provoziert haben.
Darf ich das mal kurz, was Sie da gesagt haben, ein bisschen zahlenmäßig untermauern? Zahlen sind im Radio noch schlimmer als in der Zeitung, aber trotzdem. Also wir haben 7 Millionen Menschen in Deutschland, die weniger als 9,60 Euro in der Stunde verdienen. Und im Jahr 2016 bekamen 2,7 Millionen Beschäftigte nicht mal den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von 8,50. Das heißt also, 10% der Leute, für die das Gesetz gemacht wurde, werden von ihren Chefs auch noch betrogen.
Ja, das ist der Skandal, der besteht und ein Skandal, der uns als IG Metall zur Überzeugung gebracht hat, dass unser Handeln sich nicht allein auf die gut gesicherten Stammbelegschaften sich beziehen kann und muss, sondern wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, zumindest in dem Bereich, wo wir zuständig sind. Auch die Beschäftigtengruppen am Rande, ob das Leiharbeiter sind, ob das Werkvertragsbeschäftigte sind, ins Auge zu nehmen, sie zu stützen und über Tarifverträge zu einigermaßen angemessenen Arbeits- und Entgeltbedingungen zu kommen.
Und ich würde nämlich gerne sozusagen hier in diesem ersten kleinen Abschnitt unseres Gesprächs die Bestandsaufnahme noch weiterführen. Sie haben eben schon das Stichwort gesagt, Leiharbeit, ja, in den vergangenen 10 Jahren um 40% gestiegen. Mehr als 1 Million Menschen sind Leiharbeiter. Und ein Leiharbeiter verdient wie viel im Verhältnis zu seinem regulären Kollegen im Schnitt?
Das kommt es darauf an, in welcher Branche das er tätig ist. Wenn er nur auf dem Leiharbeiter-Mindestlohn beschäftigt ist, liegt das etwa bei uns bei -40-50%. Wir haben über Tarifverträge diese Lücke weitgehend geschlossen. Das gilt aber nur für Leiharbeiter, die in der Metall- und Elektroindustrie dann tätig sind. Und ich denke, was das Wesentliche ist und das letztendlich nicht nachvollziehbar und nicht akzeptable dieser hohen Zahl von Leiharbeitern. Leiharbeit war immer gedacht als Flexibilitätsinstrument. Da mag man drüber streiten, ob man sie braucht oder nicht. Sie ist zwischenzeitlich Ersatz für dauerhafte Arbeit in vielen Betrieben und das ist nicht akzeptabel und dagegen gehen wir mit aller Kraft auch gegen an.
Und wenn Sie sich jetzt zu Hause fragen, warum ich Sie mit diesen ganzen Zahlen so nerve, dann verrate ich Ihnen auch mein finsteres Vorhaben, was dahinter liegt, weil ich beschäftige mich natürlich mit der Frage und darüber wollen wir gleich auch vielleicht mal ein bisschen reden, wie gerecht ist Deutschland eigentlich und wie sehr stimmt das, wenn man uns immer sagt und steht ja überall, es brummt und es geht richtig gut, ja, Bild-Zeitung praktisch so gut ging es uns noch nie und so. Und wenn man halt da mal so ein bisschen hinguckt, findet man doch eine ganze Reihe Leute, für die das offensichtlich nur begrenzt oder gar nicht gilt. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Herr Hofmann, in Deutschland. Offizielle Statistik sagt 2,3 Millionen Menschen. Die Linkspartei sagt, es sind 3,2 Millionen, also 860.000 mehr. Die schreiben nur noch genau auf, warum. Damit will ich Sie jetzt nicht langweilen. Aber stimmt das? Macht das Sinn, sozusagen die offiziellen Zahlen gegenüberzustellen dieser anderen Zahl? Oder halten Sie das für Quatsch?
Also ich möchte, glaube ich, nicht die Diskussion um die Zahlen und die Frage, wie statistische Abgrenzungen jetzt gemacht werden, sind relevant, sondern der Sachverhalt, dass wir eine hohe Zahl bei den 2,3 Millionen Arbeitslosen haben, die auf lange Zeit schon arbeitslos sind, die über lange Zeit keine Perspektive haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und wo auf lange Zeit die Frage sich stellt, wie kriegen wir dort Chancen und echte Chancen für Langzeitarbeitslose wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wo wir bisher uns die Zähne ausbeißen, vielleicht auch, weil die Instrumente, die zur Verfügung stehen, nicht ausreichend sind.
Ist denn Deutschland ein gerechtes Land?
Nein, Deutschland ist in vielen Punkten nicht gerecht. Deutschland kennt extreme Einkommensunterschiede, die haben Sie gerade hingewiesen, noch extremere Vermögensunterschiede und noch viel dramatischer aus meiner Sicht eine zunehmende soziale Ungleichheit, etwa auch im Bereich von Bildungschancen, Wohnen und anderen grundsätzlichen Themen des Lebens und der Lebenschancen.
Die SPD, ja, Sie erinnern sich, das ist die sozialdemokratische Partei in Deutschland.
Da zahle ich auch meinen Beitrag,
ja. Ja, ich auch übrigens, um das gleich noch dazu zu fügen, umso schlimmer, würde ich sagen. Die war ja seit 98 nur eine Legislaturperiode nicht an der Macht. Ist es denn so, dass sozusagen, ich weiß nicht wie viel, 14, 15 Jahre Regierung vielleicht nicht ausreichend für eine gerechte Bildungs- und Steuerpolitik? Brauchen die Sozialdemokraten einfach noch mehr Zeit, um Deutschland gerechter zu machen?
Na, wenn Sie mit dieser Partei mitgelitten haben wie ich, dann muss man einfach konstatieren, die Hoffnung mit der Deregulierungspolitik und der einer neuen sozialdemokratischen Verständnis, das dem Markt eine viel zu hohe Bedeutung zugemessen hat, hat sich die Spaltung unter sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung deutlich erhöht. Insoweit ist es vom Saldo her kein Ergebnis, wo man zur Überzeugung kommen könnte, hier ist sozialdemokratische Handschrift, wie ich sie verstehe, irgendwie erkennbar. Ich sage, auch Gewerkschaften haben da an der Stelle nicht immer klar Signal gegeben. Das muss man auch selbstkritisch auf unsere Kappe schreiben. Und umso mehr, denke ich, sind wir heute verpflichtet, ja geradezu gefordert, dass wir die Frage von sozialer Gerechtigkeit, nicht nur was die Vergangenheit angeht, sondern vor allem auch in der Frage, wie entwickelt sich soziale Gerechtigkeit im Kontext der extremen Veränderungen, Strukturenbrüche, vor denen wir stehen in der Arbeitswelt, ganz zentral als Leitbild und als Leitfigur in der Strategie und unserem Handeln benennen und auch versuchen, praktisch umzusetzen.
Also Sie sind doch ein Gewerkschafter, klar. Sie sind ein Sozialdemokrat, okay. Und Sie sind ein sehr erfolgreicher Funktionär in einer sehr, sehr großen, auch sehr würdigen, aber doch vielleicht auch ein bisschen trägen Institution. Das heißt, Sie müssten die SPD sehr gut verstehen. Erklären Sie mir doch mal, warum das mit der SPD so passiert ist. Und das frage ich jetzt ohne Sarkasmus, denn ich verstehe es nicht. Die SPD ist für mich wie so jemand, der gegen die Wand fährt und dann rückwärts zurücksetzt und nochmal gegen die Wand fährt und dann wieder rückwärts zurücksetzt und nochmal gegen die Wand fährt. Und man kann sich nur wundern, dass das Auto das überhaupt aushält. Aber ehrlich gesagt zerfällt es jetzt ja auch langsam. Warum haben die das gemacht? Denn die sind ja nicht doof. Die Leute, die Politiker der SPD, die Strategen, die sind ja nicht dumm. Das war ja nicht deren Problem. Warum haben die sich so verhalten in den letzten 15 Jahren?
Ich würde mal sagen, es ging ein sozialdemokratisches Narrativ verloren, dass Sozialdemokratie gerade in den Jahren, wo ich Sozialdemokrat wurde, bestimmt hat, nämlich die Frage von Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit auch als ein konkretes Politikziel und ist teilweise ersetzt worden durch Vorstellungen eines Wettbewerbskapitalismus, wo soziale Gerechtigkeit eher im Hintergrund, die Frage wirtschaftlichen Erfolgs im Vordergrund stand. Dieses Narrativ ist eines, das nicht trägt, das merkt die Sozialdemokratie jetzt allmählich. Sich davon zu lösen, fällt offensichtlich schwer. Und ich sage mal, als Gewerkschafter umso mehr werden wir und haben wir auch in den letzten Jahren darauf gesetzt, dass wir autonom unsere Politik bestimmen als Interessensvertreter der abhängig Beschäftigten und damit auch eine starke Stimme für Gerechtigkeit in diesem Land sind.
Okay, das so richtig erklärt haben Sie es mir jetzt auch nicht, warum die SPD das gemacht hat. Denn wenn die Wahlergebnisse...
Ich hätte es aber, Sie könnten mir es erklären.
Nein, ich kann es nicht. Und das meine ich auch, das ist ohne Spaß und ohne Witz und ohne Koketterie und so. Ich verstehe es wirklich nicht. Denn wenn die Wahlergebnisse immer schlechter werden, von Wahl zu Wahl zu Wahl klappt es nicht, dann immer weiter den gleichen Kurs zu machen, ist für mich... Also völlig unabhängig jetzt von allem anderen, ob es jetzt sozialdemokratisch ist oder nicht, ist einfach wahnsinnig unvernünftig. Also ich finde es von außen total unvernünftig, immer das Gleiche zu machen, was erkennbar nicht funktioniert.
Herr Augstein, da sind wir wahrscheinlich im gleichen Rätsel.
Aber haben Sie nicht mal mit, aber Sie sind doch EG Metall-Chef, Sie reden doch vielleicht manchmal auch mit wichtigen Sozialdemokraten. Haben Sie dann nicht mal gesagt, Mensch, du, Andrea, natürlich, erklär mal, oder Olaf, ich check's nicht, oder Martin, was soll das? Oder Sigmar, warum habt ihr eigentlich?
Es gibt doch ein paar Punkte, die offensichtlich sind. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Arbeitsmarktpolitik. Solange der Stachel der Zumutbarkeitsregelung, jeder muss jeden Job annehmen, egal was, weiter im Auge auch der Sozialdemokratie ist und hier nicht ein klares Bekenntnis ist zu einer anderen Arbeitsmarktpolitik, die eben fördert, im Mittelpunkt steht, die schützt und Sicherheiten vermittelt, gerade angesichts der vor uns stehenden Veränderungsprozesse und Strukturveränderungen, wird es nichts. Es gibt Korrekturbedarf im Bereich der, wenn ich jetzt mal die Frage der Wohnpolitik, der Wohnungspolitik angehe, von Mieten und sozialen Wohnungsbau. Das wäre ein typisches sozialdemokratisches Feld und Bild, wenn man Landespolitik unter sozialdemokratischer Führung anschaut oder Kommunalpolitik, ist das nicht überzeugend, ist dieses Bild nicht erkennbar richtig. Und ich denke, wenn die Sozialdemokratie sich wieder auf diesen drei Feldern Arbeit, Leben, Bildung dort fokussieren würde auf die zentralen Gerechtigkeitsthemen, die die Menschen bewegen, wäre es eine Chance. Aber das ist auch ein Ratschlag von außen, der oft wahrscheinlich schon genannt, aber bisher noch nicht in der Praxis sichtbar umgesetzt wurde.
Okay, nachdem wir jetzt zusammen auf der Sozialdemokratie rumgetrampelt haben, trampel ich jetzt alleine auf der Gewerkschaftsbewegung rum, denn da können Sie dann nicht mehr so ohne weiteres mitmachen. Als Joachim Gauck noch Präsident war, ging der damalige DGB-Chef Sommer in den Ruhestand. Und eine meiner Lieblingsszenen sozusagen so in unserer politischen Gegenwart oder so, Gauck bedankt sich ganz, ganz, ganz lieb bei dem Gewerkschafter für seine ausgeprägte Kompromissbereitschaft. Und ich dachte so, alter Verwalter, das ist die schlimmste Beleidigung, die der Mann hätte hören können. Aber das empfand er gar nicht so. Da ist doch dann richtig was schiefgelaufen, oder?
Na, ich will jetzt nicht das Verhältnis von Gauck und Sommer reflektieren. Ich meine, dass Gewerkschaften gut tun, wenn wir autonom unsere Politik bestimmen und das heißt auch die Unabhängigkeit bewahren gegenüber Parteien und die Unabhängigkeit bewahren auch in dem Kontext, dass eine zu starke Einbindung nicht unsere Rolle im System darstellt. Gewerkschaften, Sie haben es zu Beginn gesagt, gehören als stabile Säule in das System der sozialen Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen. Nur die Rolle müssen wir dann auch aktiv spielen. Die Rolle heißt, Konterpart zu sein, Balance herzuschaffen und nicht zu sagen, als Mitmachgewerkschaft in dem Sinne mitzumachen mit dem, was Herrschende vorgeben, sondern als Mitmachgewerkschaft in dem Sinne, möglichst viele Menschen dazu begeistern, mitzumachen, für solidarisches Handeln in dieser Republik einzutreten.
Was für ein schönes Stichwort. Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Jörg Hofmann, dem Chef der IG Metall, und wir reden kurz mal über früher, als alles noch gut war. Erinnern Sie sich noch an früher?
Dunkel.
Ich meine die Zeit, als die Gewerkschafter zu Tausenden gegen die Schließung von Zechen und Stahlwerken protestierten und als sozusagen zwar die Arbeit weniger wurde, aber dafür eine andere Ressource noch in großem Umfang vorhanden war, nämlich Solidarität.
Gibt es heute noch. Bin ich sowas von fest überzeugt. Und ich mache das bloß gerade in der jüngsten Erfahrung, ich habe es gerade vorher schon erwähnt, fest. Wir hatten dieses Frühjahr eine Tarifrunde mit einem relativ komplexen Thema. Nämlich da ging es um Vereinbarkeitsfragen, Pflege, Kinder zu Hause. Es ging um die Frage, wie kann ich auch temporäre Arbeitszeit verkürzen. Und jetzt denkt man, naja, so eine Männergewerkschaft wie die IG Metall, was fangen die mit diesen Themen an? Und was wir erlebt haben, war eine einzigartige Solidarität zwischen den Schichtarbeitern, die sich für die Frage von Pflege und Kinderfreitage bei Kindern zu Hause eingesetzt haben, für Ingenieure, die sich dafür eingesetzt haben, dass Schichtarbeiter weniger arbeiten müssen, wenn sie gesundheitlich extrem belastet sind. Und das funktioniert, dafür steht auch Gewerkschaften, dass das funktioniert, trotz aller natürlich größeren Individualitäten, größeren Singularitäten, auch in der Belegschaftsstruktur und den Lebenslagen und Lebensinteressen. Das macht mich an für sich sehr froh, dass ich Ihre Frage so beantworten kann. Solidarität ist weiter eine Kraft, die es zu entfalten gibt, geht und die es auch entfaltet wird, dann, wenn Organisation und breite Beteiligung dahinterstehen.
Aber wir hören doch immer, dass wir in so einer sich entsolidarisierenden Gesellschaft leben.
Wer sagt das?
Ja, ich dachte, das ist so der allgemeine Konsens, so kulturpessimistisch, praktisch so jeder kümmert sich nur noch so um sich, sitzt so vor seinem Rechner, hat in dem Sinne gar keinen richtigen Kollegen mehr, in so eine entkörperlichte, digitale Arbeitskultur. So. Und die führt natürlich dann auch zu einer Entsolidarisierung. Übrigens ist das natürlich auch praktisch ja das Problem der Gewerkschaften, schwieriger zu organisieren, diese Leute, schwerer zu mobilisieren, diese Leute. So, das ist schon eine Vereinzelung, wenn das kann man jetzt ja nicht so wegwischen.
Also daraus jetzt einen säkularen Prozess zu beschreiben, halte ich einfach etwas für mutig und fehlleitend. Ich sage mal, Gewerkschaften haben ihre Aufgabe eben darin immer historisch gehabt, die Menschen aus der Vereinzelung des individuellen Arbeitsverhältnisses herauszuholen und mit solidarischem Handel die Macht des Kollektiven in den Mittelpunkt zu stellen und sie auch wirksam werden zu lassen. Und da sind Methoden andere. Sie werden das aufgrund auch der Heterogenität unserer Belegschaftsstrukturen nicht mehr so machen können per Ansage. Es gibt nicht mehr die Arbeiterkultur in dem klassischen Sinne. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man die Beschäftigten beteiligt, sie mitnimmt, sie mitgestalten lässt in der Entwicklung von Politik und dann auch in der miteinander durchsetzen von politischen Zielen, dann geht das heute. Und ich lasse mir nicht einreden, dass diese Gesellschaft unsolidarisch per se sei.
Okay, Sie haben jetzt eben schon sozusagen, sind Sie auf dem Tarif, die Tarifauseinandersetzung 2018 gekommen. Ich wollte aber eigentlich ganz kurz vorher, bevor wir das machen, nochmal bleiben bei der Problemanalyse der Gewerkschaften in den ersten 10 Jahren dieses Jahrhunderts. So, was ist da schiefgelaufen? Warum haben die Gewerkschaften das zugelassen, dass Deutschland ein immer ungerechteres und immer ungleicheres Land wurde? Warum haben sie nicht viel massiver dagegen protestiert und sich zur Adresse der Leute gemacht, die das nicht mitmachen wollen, wenn gleichzeitig die SPD diesen Job offensichtlich nicht mehr machen wollte?
Nun, bei aller Macht, die Gewerkschaften haben, haben sie keine Allmacht. Und politische Entscheidungen Anfang dieses Jahrtausends, die auch von Sozialdemokraten mitgetragen wurden, ich habe das vorher gesagt, wird aus heutiger Sicht, war damals meine Sicht, skeptisch zu betrachtet werden und wurden auch skeptisch betrachtet. Es war aber auch nicht, sagen wir mal, der Mainstream aus der Defensive, in die Gewerkschaften geschrieben worden sind. Sie erinnern sich damals, dass der kranke Mann in Europa, Deutschland erstarrt durch auch starke Gewerkschaften, Deregulierung als das zentrale Zauberwort nach vorne, und wer sich dagegen wehrt, wehrt sich gegen Fortschritt. Der gesellschaftliche Mainstream war extrem viel Wind in das Gesicht von Gewerkschaften. Und dass dort vielleicht im Nachhinein manchmal zu schnell gesucht wird, wie kann man den Konsens finden, und zu wenig und klar und deutlich auch positioniert wurde, das mag man in der Rückblick äußern. Das würde ich auch immer so im Rückblick sehen.
Aber ist das angekommen bei all Ihren Leuten, dass man, wenn man sich den Kampfgeist den Schneid sozusagen abkaufen lässt, dass man dann erledigt ist? Haben die das wirklich sozusagen geschnallt als bittere Erfahrung der ersten 10 Jahre dieses Jahrhunderts?
Wissen Sie, ich glaube, das mit dem geschnallt haben ist eine ganz praktische Erfahrung, und das setzt sich drauf, Bewusstsein darüber, dass man sich nichts gefallen lassen muss, dass man sich gemeinsam besser wehren kann, dass man auch Erfolge hat. Das ergibt sich aus der praktischen Erfahrung. Und die ich komme jetzt trotzdem wieder zur Tarifrunde Anfang dieses Jahres zurück, weil es ein gutes Beispiel dafür ist.
Aber es ist das Gegenbeispiel, und ich muss sozusagen erstmal bei den gescheiterten Beispielen bleiben, um dann zum gelungenen zu kommen. Und das gescheiterte Beispiel wäre 2003, glaube ich, der große Metallerstreik im Osten, der ja nicht nur faktisch sozusagen total gescheitert war damals, ist jetzt ein bisschen so, klingt so wie so Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, ist aber ganz interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, weil es auch medial komplett in die Hose ging. Das heißt, damals waren alle Zeitungen, aber wirklich alle, gegen die IG Metall, und sie haben Gegenwind bekommen ohne Ende in der gesamten Öffentlichkeit. Und wenn man sich das mal so anguckt im Nachhinein, fragt man sich, wie kann das passieren, dass so eine mächtige große Gewerkschaft, die ja so in dieser Sozialpartnerschaft und in der sozialen Marktwirtschaft im Aufbau der Bundesrepublik Deutschland ja eine zentrale Rolle gespielt hat, so in so eine Öffentlichkeitswand reinfährt. Und wenn wir uns dann 2018 gleich angucken, werden wir sehen, da lief es ganz anders. Aber ich finde sozusagen diesen Rückblick so interessant, weil ich kenne mich da vielleicht jetzt auch nicht so aus, aber kann mir gar nicht vorstellen, wie sowas überhaupt möglich ist.
Ja, offensichtlich war der Gegenwartsgeist damals nicht der uns getragen hat. Und wir waren nicht in der Lage, das Agenda-Setting, etwa die Frage der Ungleichheit zwischen Ost und West, so zu setzen, dass es gesellschaftlich Mehrheiten fand. Und das ist eine Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen und gezogen haben, ist das, dass etwa Tarifauseinandersetzungen natürlich auch eine gesellschaftspolitische Breite brauchen und eine gesellschaftspolitische Unterstützung brauchen, mehr denn wie in der Vergangenheit, das ist so. Und da wir es nicht abhängig sein wollen, was sagen wir, ein gesellschaftlichen Diskurs uns fremdbestimmt überstülpt wird, ist das Wesentliche auch von Gewerkschaftsarbeit heute nach meinem Dafürhalten, dass wir selber die Punkte setzen, Agenda-Setting selber betreiben und damit auch versuchen, Themen nach vorne zu schieben im gesellschaftlichen Diskurs, wo wir anschließend auch über gewerkschaftliches Handeln aufgreifen können.
Aber das Interessante ist doch, dass die kleinen Gewerkschaften bei der Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder viel, viel, viel erfolgreicher waren über lange Jahre als die großen.
Piloten, Herr Augstein, ich würde da immer raten, einen Blick in die Statistik. Sie lieben ja Zahlen, haben wir vorher gehört.
Das ist toll, wenn ich das Nikolaus Blome erzähle, dass jemand zu mir gesagt hat, dass ich Zahlen liebe, dann lacht er sich tot.
Sie haben ja gerade zu Beginn damit kokettiert.
Aber wieso? Warum? Wieso? Ich meine,
Schauen Sie mal die Abschlüsse an, die etwa im Bahnbereich gemacht wurden von der GDL, von der DGB-Gewerkschaft EVG. Und Sie werden feststellen, wenn Sie mal die Gesamtzahl über die Jahre nehmen, ist die EVG insgesamt mit ihren Abschlüssen erfolgreicher. Setzen Sie die IG Metall noch nebendran, dann wird der Unterschied noch mal deutlicher. Also diese mehr davon, dass kleine Gewerkschaften mehr rausholen, ist eine, die kann man empirisch zumindest nicht als evident bezeichnen. Wo es Unterschiede gibt, das ist dann, wenn wir Personengruppengewerkschaften haben, wo sich die einen letztendlich bereichern zulasten der anderen. Ich nehme da als Beispiel die Frage etwa der Lohnentwicklung im Bereich der Ärzte im Vergleich zu denen der Krankenschwestern und des Pflegepersonals, wo wir mit berufsständischen Gewerkschaften auf der einen Seite ordentlich Erfolge hatten, in Konsequenz aber bei einem gegebenen Haushalt auch was das Gesundheitswesen angeht, oft zulasten der Durchsetzbarkeit von etwas schwächer und weniger lauteren beschäftigten Gruppen.
Na gut, aber wenn ich mir überlege, dass, 40% der Leute oder keine Ahnung, jedenfalls ein großer Anteil heute weniger Reallohn hat als Ende der 90er Jahre, dann möchte ich auch lieber in einer Spartengewerkschaft sein, die vielleicht unsolidarisch, aber wenigstens für mich was rausholt, wenn die großen Gewerkschaften mich so hängen lassen, oder?
Auch wenn Sie bei der IG Metall wären, hätten Sie wunderbare Reallohnentwicklung und deutlich mehr Kaufkraft auch die letzten 20 Jahre. Das Problem mit dieser Reallohnentwicklung ist das, was Sie vorher angesprochen haben. Wir sprechen über Durchschnitte. Und was die Reallohnentwicklung in Deutschland nach unten getrieben hat, war nicht die Lohnentwicklung der Gewerkschaften. Das war dieses Ausbreiten des Niedriglohnsektors, dieses prekären Sektors, der letztendlich die gesamte Reallohnentwicklung nach unten gedrückt hat und die Spreizung zwischen tariflich abgesicherten Entgelten und dem, was im unteren Teil der Lohnskala über Mindestlohn gezahlt wird, immer größer werden ließ. Und an der Stelle den Spalt zu verkleinern, ist die beste Option, auch das Thema Reallohnentwicklung mit nach vorne zu bringen. Natürlich auch vernünftige Lohnabschlüsse der Gewerkschaften in den Bereichen, wo sie vertreten sind.
Okay, also als neulich diese ganzen Zentralbanker, internationale, ja, IWF, europäische und so, gesagt haben, das deutsche Lohnniveau ist zu niedrig, da meinten die also nicht die Gewerkschaften, sondern die anderen, oder?
Da meinten Sie eine Gesellschaft, die es zulässt, dass Einkommensunterschiede immer größer wurden. Meinten Sie natürlich nicht.
Ich fand es toll, ich wollte gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass die Zentralbanker, dass das alles so im so Gefühlslinke sind. Das war für mich neu.
Ja, sie sind Gelegenheitsopportunisten an der Stelle. Und genauso wie sie uns 30 Jahre eingeredet haben, dass jede Lohnerhöhung die Preise nach oben treibt, sind sie jetzt der Auffassung, dass zu geringe Realentwicklungen, das ist richtig, da gratuliere ich zum Erkenntnisgewinn, dazu beitragen, dass das Außenhandelsgleichgewicht von Deutschland besser gewahrt bleibt.
Okay, bei mir ist da nur hängen geblieben, wie peinlich, dass ausgerechnet Zentralbanker, also im Prinzip wahrscheinlich ja neoklassische Ökonomen, Gewerkschafter zum Jagen tragen müssen.
Sind Sie immer gefeit, dass sich Sie jemand lobt, den Sie nicht lieben?
Das passiert eh ganz selten, deshalb muss ich mir darüber keine Sorgen machen. Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Jörg Hofmann, dem IG Metall-Chef. Und dann reden wir vielleicht mal über die Zukunft. Und zwar hatten wir, Sie es eben schon angesprochen, die Tarifrunde 2018, die hat sich ja unterschieden von anderen, weil nämlich unter anderem plötzlich die Gewerkschaften wahnsinnig gute Presse hatten und das gab es auch schon lange nicht mehr.
Na, ich würde sagen, so gute gab es lange keine mehr. Aber wir hatten auch in den vergangenen Jahren dort, wenn wir ja, sagen wir, auch gesellschaftspolitisch relevante Themen aufgegriffen haben in der Tarifpolitik. Ich erinnere mich zum Beispiel, vor 2 Jahren haben wir das Thema Bildungsteilzeit, also das Recht für abhängig Beschäftigte, auch mal auf Teilzeit zu gehen, um sich beruflich weiterzubilden, auf der Agenda. Auch das war durchaus ein positiv konnotierter Tarifrunde. Oder als wir vor 4 Jahren die Frage von Leiharbeit und die Regelung von Leiharbeit auf der Agenda hatten, dass Leiharbeit in der Metall- und Elektroindustrie eben kein Ersatz für Dauerarbeitsplätze ist. Auch das wurde positiv konnotiert. Ich glaube, überall dann, wenn Gewerkschaften ihre gesellschaftspolitische Verantwortung mit in die Tarifpolitik einpreisen und nicht allein über das Thema Entgelt, ist die Frage von öffentlicher Unterstützung möglich, auch gegeben. Man muss die Themen finden, die dazu passen, und teilweise müssen wir halt die Themen auch selber setzen. Ich nehme an, zum Beispiel das Thema Bildungsteilzeit wurde gesetzt in einer Phase, wo noch gar nicht erkennbar ist, welchen enormen Weiterbildungsaufwand wir im Kontext der Digitalisierung der Arbeitswelt vor uns haben.
Aber was ist denn der Job von Gewerkschaften? Die Interessen der Mitglieder zu vertreten oder einem größeren gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeitsideal nachzugehen?
Ich glaube, Gewerkschaften verstehen sich als eine Wertegemeinschaft, die für eine Gesellschaft kämpft, wo es gerecht zugeht, wo Teilhabe gleichgesichert ist. Und das sagt unsere Satzung. Das sagt aber auch unsere Historie. Wir sind keine Klientelpartei einer bestimmten Interessensgruppe, sondern wir nehmen auch den Anspruch des Grundgesetzes, dass Gewerkschaften dazu aufgerufen sind, die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in diesem Land zu gestalten, ernst, und versuchen den auch umzusetzen.
Aber deshalb würden Sie trotzdem nicht politische Streiks fordern?
Wir streiken dann und machen dann ordentlich Krawall, wenn es darum geht, dass Arbeitnehmerrechte in diesem Land eingegrenzt werden. Ich kann mich sehr wohl erinnern an die großen Demonstrationen, die wir organisiert haben, als es darum ging, das Arbeitsförderungsgesetz so zu ändern, dass Streikfernwirkungen nicht mehr von der Bundesanstalt für Arbeit unterstützt wurden. Sie kennen die großen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen rings um die Notstandsgesetze. Ich kenne die Debatte noch in meiner Jugend um die Frage und das hohe gewerkschaftliche Engagement gegen die Pershing-Stationierung. Das ist politische Auseinandersetzung, die Gewerkschaften auch, denke ich, notwendigerweise als Teil ihrer Aufgabe sehen müssen. Und ob das jetzt Streik heißt oder ob das heißt, wir rufen auf zu Kundgebungen, da würde ich mal zuerst mal nicht das Wesentliche drin sehen, sondern das Wesentliche ist, wir sind in der Lage, auch für politische Themen zu mobilisieren und sehen das auch als eine Aufgabe an.
Und betrifft das auch das Migrationsthema?
Das betrifft auch das Migrationsthema, wo wir, glaube ich, wie kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe darauf rückblicken können, dass Migration und Integration im Arbeitsleben, wenn ich gerade mal die Sektoren der Metall- und Elektroindustrie im Auge habe, in den letzten 40, 50 Jahren durchaus erfolgreich im Betrieb stattgefunden haben. Und deswegen ist das Migrationsthema eines, das wir tagtäglich im Betrieb ja erleben. Ich komme aus einer Gegend in Süddeutschland, im Stuttgarter Raum, mit 50% Migrationsanteil. Das geht nicht ohne auch die gewerkschaftliche Integration von Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, und die sind oft die Aktiven und auch durchaus hochmotivierten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Das ist unsere Aufgabe mit, auch dort als Gewerkschaft selber die Heterogenität auch abzubilden, auch was die Frage der Herkunft angeht.
Haben Sie denn Angst vor der AfD?
Ich habe keine Angst vor der AfD, aber wir müssen dagegen halten.
Und wie können Sie das sozusagen, es gibt jetzt ja noch nicht sehr erfolgreiche, aber immerhin doch anfangende so eine rechte Gewerkschaften, die versuchen auch Betriebsräte bei den Betriebsratswahlen unterzubringen. Ich meine, der Erfolg war jetzt nicht so glorios, aber immerhin, das sind so symbolische Punkte werden da gesetzt? Fängt da was an, was gefährlich werden kann für Sie oder für ein soziales Verständnis von Gewerkschaftsarbeit?
Also ich würde es nicht festmachen an den, wie Sie gesagt haben, wenig erfolgreichen Versuchen, in den Betriebsratswahlen reinzukommen, sondern eher in der Frage, dass natürlich auch Gewerkschaftsmitglieder in ihrem Wahlverhalten und auch in ihren gesellschaftspolitischen Auffassungen oft der Durchschnitt der Gesellschaft auch darstellen. Und das Thema AfD oder rechtspopulistisches Gedankengut, eins ist, dass sich in die Betriebe und die Belegschaften auch reinfrisst. Und ich denke, da kommen wir zurück drauf wieder, was ist die Rolle der Gewerkschaften? Und da geht es um Eindeutigkeiten. Also ich denke, solange wir vermitteln können, dass das Buckeln nach oben, das Treten nach unten nicht die richtige Antwort ist, sondern gemeinsames solidarisches Handeln zum Erfolg führt, ist das, sagen wir mal, die beste, der beste Beweis, auch die beste Möglichkeit, sich mit Politikversprechen auseinandersetzen, die sich im Populismus ergeben, die sich im Populismus erschöpfen. Und daneben gilt es aber auch klar, Haltung zu zeigen. Und das ist auch ein Teil unserer Erfahrung der letzten 40 Jahre Migration. Wer im Betrieb hetzt, wer in der Gewerkschaft hetzt, der hat dort nichts zu suchen. Da gibt es auch null Toleranz.
Aber klappt das denn immer noch? Haben die Betriebsräte diese disziplinierende Wirkung? Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in vielen Betrieben auch in den 70er, 80er Jahren Fremdenfeindlichkeit nicht mehr oder weniger war als heute, aber dass es halt mehr soziale Kontrolle gab. Klappt das noch oder ist die sozusagen dadurch, dass sich der gesellschaftliche das Klima verändert hat, dass die sozialen Netzwerke dazukommen und das Internet, hat das den Betriebsräten vor Ort sozusagen Macht genommen?
Also ich kann feststellen, dass das noch klappt. Das ist natürlich auch regional teilweise sehr unterschiedlich.
Es gibt Studien, die sagen, dass, glaube ich, in Gewerkschaftskreisen die Zahl von AfD wieder prozentual höher ist als in der Gesamtgesellschaft.
Also ich kenne die Zahl, dass sie ungefähr gleich ist, wenn man die entsprechenden sozialen Gruppen vergleicht. Aber sei es dahinter, es ist auf jeden Fall zu hoch. Und die Debatte, die wir führen, heißt auf der einen Seite argumentativ zu wirken, auf die Leute ranzugehen. Es ist ja leider oft so, dass im Betrieb sich nicht geäußert wird, aber sobald man das Betriebstor hinter sich hat, die Meinungsbildung dann beginnt. Und wie können wir auch im Umfeld, etwa am Stammtisch oder im Verein, Haltung und Courage zeigen? Das verlangen wir schon auch von unseren Funktionären. Machen Bildungsangebote, machen Angebote, dass da Argumentationssicherheit besteht. Das sind alles kleine Tropfen auf einen heißen Stein im Moment, aber notwendig und unverzichtbar neben dem, dass ich es für mich extrem wichtig finde, dass man Antworten gibt, weil die Kolleginnen und Kollegen, die heute da Sympathien haben, das ist oft auch Unsicherheit in der Frage, was bedeutet die Veränderung, die sichtbar wird, auch gerade in der Metall- und Elektroindustrie, für mich um einen Arbeitsplatz. Und dort als Gewerkschaft zu sagen, wir haben versprechen nicht nur Verlässlichkeit und Sicherheit, sondern wir zeigen, dass wir auch die Machtressourcen haben, die gegebenenfalls auch gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal auch für das Demokratieverständnis und das Grundverständnis, warum solidarisches Handeln eine bessere Antwort ist als populistisches Slogans.
Dann lassen Sie uns die letzten Minuten, die wir noch haben, über das Stichwort reden, was Sie eben gerade selber gebracht haben, nämlich die Veränderungen in Ihrem Wirtschaftssektor. Ich weiß jetzt nicht, wenn der Verbrennungsmotor, auch der deutsche, irgendwann abgelöst wird durch Elektromotoren. Wie groß ist der Unterschied zwischen der Zahl der Teile? Wissen Sie das? Da gibt es auch immer so.
Also wir haben jetzt gerade eben eine sehr gute und verlässliche Studie, denke ich, erstellt, die sagt ungefähr Folgendes. Wenn wir die jetzigen Planungen, dass bis 2030 jedes vierte oder dritte Fahrzeug elektrisch wäre, umsetzen, heißt das für unsere Branche, dass ungefähr 120.000 Menschen nicht mehr die Tätigkeit ausführen, die sie heute ausführen.
Das kommt mir wenig vor.
Na gut, es ist jetzt keine große Branche in der Reich des Fahrzeugbaus, der sich mit Antrieben beschäftigt. Im Fahrzeugbau haben wir ungefähr 900.000 Beschäftigte, davon sind in Antrieben ungefähr 250.000 Beschäftigten, davon die Hälfte. Das ist mal wenig auf der einen Seite, trotzdem sehen Sie mich wild entschlossen, eine Riesenherausforderung zu meistern, nämlich den 120.000 in relativ kurzer Zeit, nämlich 12 Jahren, eine andere Tätigkeit zu vermitteln, die Menschen zu begleiten von heute nach morgen. Und der AfD, die in Stuttgart mit dem Slogan "Wir retten den Diesel" protestiert, an der Stelle nicht das Wasser auf die Mühlen zu geben, dass sie das Versprechen mit sozialer Sicherheit füllt. Nee, wir müssen das Versprechen
wie
von
macht,
sozialer
wie geht
Sicherheit
das? Füllen. Wie funktioniert das?
Das beginnt damit zu sagen, welche Sicherheiten können wir für die Beschäftigung erreichen. Wir haben es zum Beispiel über Ergänzungstarifverträge betrieblich für viele, gerade auch für die großen Automobiler, heute Beschäftigungssicherungsverträge, die heißen bis 2025 und weiter, es wird keiner gekündigt. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil damit auch der Druck auf die Arbeitgeber groß wird, sich zu kümmern, dass die Menschen auch morgen eine Tätigkeit haben. Und dann heißt es drum, wie können wir diese Prozesse begleiten? Wird es möglich, dass Kolleginnen und Kollegen sich heute schon qualifizieren auf eine Tätigkeit, die morgen gefragt wird und nicht erst ab dem Moment, wenn die Arbeitslosigkeit droht oder schon eingetroffen ist? Was heißt das für die tarifliche Gestaltung? Was fordern wir jetzt in der Arbeitsmarktpolitik ein? Es ist so ein aus meiner Sicht einer der zentralsten Themen, weil gerade in unseren Branchen es ist einerseits das Thema Dekarbonisierung. Wir haben die Digitalisierung der Prozesse, Industrie 4.0 als Stichwort. Wir haben die Digitalisierung der Produkte, nicht nur im Fahrzeugbau mit autonomem Fahren, sondern fast in allen Bereichen. Und daneben ein weiter um sich greifender Globalisierungsprozess. Und dieser Veränderungsdruck, der mit hoher zeitlicher Dynamik da trifft, wenn es dort keine verlässliche Basis gibt von sozialer Sicherheit und Inklusion, und das sind Gewerkschaften, dann droht aus meiner Sicht halt die Frage, dass Populisten an der Stelle leichtes Spiel haben.
Sie haben vorhin mal gesagt, dass viele Unternehmen sich aus ihrer sozialen Verantwortung gestohlen haben in der Vergangenheit. Für diese Prozesse, um die sozusagen gemeinsam irgendwie gesellschaftsverträglich zu gestalten, müssen aber auch die Unternehmen wieder bei ihrer Verantwortung sozusagen gepackt werden. Funktioniert das?
Das funktioniert dann, wenn wir laut geben, wenn wir auch nicht scheuen, Konflikte einzugehen. Das ist ja alles keine Beschäftigungssicherung. Bis 2025 kriegen Sie nicht mit blauen Augen. Da steckt viel an Engagement, da steckt viel an auch durchaus Druck in den Betrieben auf das Management dahinter, zu solchen Ergebnissen zu kommen. Und ich meine, Balance zu schaffen zwischen Arbeit und Kapital, wenn man das einmal als eine so Grundformel sieht, geht nicht ohne Konfliktfähigkeit, geht nicht ohne auch die Machtressourcen, die Gewerkschaften haben, auch zu mobilisieren.
Aber ich würde gerne, was diesen Wandel angeht, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen so geht, aber man liest es immer so zur Hälfte so mit. So, das wird alles anders und es kommt irgendwie so künstliche Intelligenz und noch mehr Automatisierung. Und irgendwie denkt man so, man will davon gar nicht so wissen, weil Klimawandel kommt auch noch und es wird eh alles kompliziert und so. Und dann so eine technologisch arbeitsweltliche, wirtschaftliche Zukunft, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil sie heute noch gar nicht so richtig sichtbar ist, weil man es irgendwie nicht so merkt. Es wird einmal gesagt, da kommt eine Riesenwelle, aber wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man gar nichts. Das macht es doch sehr schwierig, oder?
Ich glaube, wir sind da weiter zwischenzeitlich. Vor 3-4 Jahren hätte ich Ihren Eindruck auch geteilt. Aber dass die Welle kommt nicht als Tsunami über uns, sondern sie kommt sehr ungleichmäßig, aber mit der gleichen Wucht. Und das macht auch das solidarische Handeln nicht einfacher. Aber zum Beispiel, wenn Sie schauen, standardisierte Angestellten-Tätigkeiten, die wir nicht nur im Versicherungsgewerbe haben, sondern auch in der Metall- und Elektroindustrie und künstliche Intelligenz, das ist eine Paarung, die heißt Automatisierung und Wegfall. und zwar im hohen Umfang. Die Versicherungswirtschaft zum Beispiel plant ungefähr 30% ihrer Stellen einzusparen. Das gilt auch für die Buchhaltung, für das Controlling, für den Vertrieb, für den Einkauf. Überall dort, wo Angestellten-Tätigkeiten standardisierbar sind, wirkt künstliche Intelligenz als Automatisierung. Das ist sichtbar, das sieht man schon. Da sind die Pläne da. Oder das Thema, dass Kommissionierung, Lagerwirtschaft im Betrieb nicht mehr durch Menschen gemacht wird, sondern durch Handling-Roboter und fahrerlose Transportsysteme. Das ist auch nicht Fantasie. Das kommt, das ist in Investitionsplänen drin. Das heißt, das Stadium, ach, da kommt was auf uns zu, haben wir längst überschritten. Und das macht es umso brisanter, dass wir politische, arbeitsmarktpolitische, bildungspolitische, aber auch gewerkschaftliche Antworten im Betrieb finden. Wie stellen wir uns dieser Herausforderung? Die suchen wir. Da haben wir auch gute Beispiele, aber
gibt es historisch Vorbilder dafür, dass man sozusagen so eine total grundlegende, umstürzende Wandlung hat kommen sehen und auch sich ungefähr vorstellen kann, wie schnell das geht und damit halbwegs okay umgegangen ist?
Naja, gut, man kann das in den langen Wellen sehen, weil die Entwicklung so ist wahrscheinlich nicht vergleichbar in der Vergangenheit. Aber wenn Sie mal ganz früh in die Arbeiterbewegung zurückschauen und die Einführung des Webstuhls, der kam relativ schnell, breit und in aller Macht über die gesamte dort betroffenen Beschäftigten. Das hat viel Blut, viel Elend gebracht, hat aber trotzdem im Ergebnis dazu geführt, dass Gewerkschaften nicht schwächer, sondern stärker wurden, weil wir auch nach der ersten industriellen Revolution eben die Frage der großen Kollektive sich entwickelt hat, wie Solidarität und Macht und damit auch Macht in ganz anderen Formen auch organisieren konnten. Und das gilt für die erste industrielle Revolution genauso wie für die zweite. Der Fordismus hat uns zunächst mal geschadet, hat uns dann im Ergebnis auch wieder stärker gemacht. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Das hat aber wieder seine ganz spezielle Herausforderung jetzt dadurch, aus meiner Sicht, durch die doch sehr Ungleichzeitigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite wir an der Stelle auf eine Arbeitgebersituation stoßen, wo, Sie sagten es vorher, die Bereitschaft zur Übernahme von sozialer Verantwortung keine ist, die man bei allen Arbeitgebern in dem gewünschten Ausmaße vorfindet.
Aber ich meine, um das, diese Aufgabe, die Sie jetzt ja auch nur ganz kurz so skizziert und angerissen haben, in den Griff zu kriegen, braucht es ja dann nicht nur Gewerkschafter, die das erkennen und Unternehmer, die das machen wollen, sondern es braucht ja auch eine Politik, die das Gefühl hat, das geht mich irgendwie was an und es ist auch meine Aufgabe, das zu steuern, also das Steuerrad sozusagen zu halten und irgendeinen Kurs festzusetzen und sagen, da geht's jetzt lang. Und dann gucke ich mir Leute an wie, ich weiß jetzt auch nicht, Herrn Dobrindt oder so, oder auch Herrn Seehofer, der hauptsächlich mit sich selber beschäftigt ist, oder Frau Merkel, die eigentlich gar nicht so viel sagt und so. Und dann frage ich mich, können unsere Politiker das? Also haben sie ein Zutrauen in unsere, also jetzt wieder völlig sarkasmusfrei, in unsere politische Klasse, diese Herausforderung zu wuppen?
Ich glaube, ohne dass wir an der Stelle laut geben und versuchen, auch die Themen mitzusetzen. Ich sag mal, ich war sehr froh, dass im Koalitionsvertrag jetzt etwa das Thema Weiterbildung im digitalen Wandel eine zentrale Rolle gespielt. Jetzt geht es darum, aber auch konkrete Maßnahmen abzuleiten. Da sind wir wieder bei der Frage von Ressourcen. Was wird freigespielt für das Thema Bildung und Arbeitsmarktpolitik? Hubertus Heil hat dessen, finde ich, einen ganz vernünftigen Vorschlag gemacht, das arbeitsmarktpolitische Instrumentarium zu erweitern und auch Facharbeiter, Angestellte, einfache Tätigkeiten zu fördern, wenn durch Digitalisierung absehbar Berufsbilder und Tätigkeiten wegfallen, sich und die Chance zu geben, beruflich sich neu zu orientieren, ohne Entgelt und Arbeitsplatz zu verlieren. Das sind wichtige Ansätze. Die sind noch keine Geschichte des Gelingens erzählt, aber sind zumindest Puzzlesteine, wo wir auch jetzt dafür sorgen müssen, dass daraus ein Bild wird, das Überzeugungskraft nicht nur ausstrahlt, sondern auch faktisch hat. Weil Sicherheiten zu vermitteln den Menschen und Perspektiven zu geben, ist angesichts der Zukunftsängste, die vielerorts da sind und gar nicht unbegründet da sind, eine ganz wesentliche Aufgabe von Politik, auch von gesellschaftlichem Zusammenhalt.
Also ich will jetzt ja nicht der Spielverderber sein, aber wenn ich mir da die, wie man neudeutsch sagt, Performance unserer Politiker in den letzten Jahren angucke und die Fähigkeit von so wirklich wesentlichen, schwierigen gesellschaftspolitischen Themen eher so abzulenken, die so wegzudrücken, dann wird mir doch so ein bisschen Angst und Bange, wenn ich bei diesem Thema Umbau der Arbeitswelt, wo ich weiß nicht, 40%, keine Ahnung, wie viele Leute ihre, wo einfach die Arbeitsplätze wegfallen und wo dann so viele Leute freigesetzt werden, und zwar nicht irgendwie in 50 Jahren, sondern nur in 10 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, ob ich der Politik das auch nur ansatzweise zutraue, darauf adäquat zu reagieren. Und zwar, wissen Sie, weil die Steuerungskomplexität so groß ist. Also deswegen, früher hätte man das so ein kybernetisches Problem genannt. Da sind so viele Variablen drin, dass die sich wahrscheinlich lieber so zurücklehnen und sagen, da, so alle machen wie Seehofer, nur noch mit sich selber beschäftigen.
Naja, aber ich glaube, genau das macht es auch nochmal die Rolle von Gewerkschaften und Betriebsräten deutlich, weil es so komplex ist. Findet Politik irgendwann sein Ende? Wir brauchen oft passgenaue Lösungen. Wir brauchen Lösungen, die Menschen konkret mitnehmen, nicht abstrakt über gesetzliche Ansprüche, sondern im konkreten Handeln und im konkreten Entwickeln eigener Lebensentwürfe und deren Durchsetzung. Und das Miteinander von in der Gesetzgebung, von Tarifpolitik, die branchenspezifisch und sehr passgenau arbeitet, und der Mitbestimmung im Betrieb. Dieses Miteinander wird in so einer Situation wichtiger wie denn je. Und wir können da nicht in Politikgläubigkeit verharren. Wir müssen Handeln einfordern in der Politik, aber es geht darum, auch zivilgesellschaftlich das Thema in die Hand zu nehmen durch Tarifpolitik, durch betriebliche Mitbestimmung.
Aber was machen Sie als Gewerkschafter, und das wäre jetzt fast schon so meine letzte Frage, wenn im Zuge dieser ganzen Sachen, über die wir jetzt zuletzt gesprochen haben, die Zahl Ihrer Mitglieder sinkt? Ist sozusagen Ihre gesellschaftliche Rolle gebunden an die Zahl der Mitglieder? Oder würden Sie auch bei sinkender Mitgliederzahl sich zuständig fühlen für die Interessenvertretung von Leuten, die Sie im Grunde gar nicht vertreten können, weil die gar nicht bei Ihnen beschäftigt sind? Also Mitglied sind, pardon.
Also ich würde zunächst mal mein erstes Ziel drin sehen, dass die Zahl der Beschäftigten nicht sinkt. Da werden sich Fragen stellen, wie wird Arbeitsvolumen gerecht verteilt? Wie kann man auch die, die heute prekär beschäftigt sind, mitnehmen in diesem Prozess? Und das sind Mitglieder auch der IG Metall. Und wie können wir uns gesellschaftlich der Frage so stellen, dass Gewerkschaften eben im Ergebnis dieses Prozesses feststellen können, dass technischer Fortschritt und technische Veränderung auch wieder sozialer Fortschritt wird. Und das soziale Fortschritt wird es dann, wenn das Beschäftigungsthema gelöst ist. Sonst ist jede Agenda nicht durchsetzbar, was etwa gute Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen, Nutzung von Digitalisierung für ein besseres Leben uns versprochen wird. Und das ist eine harte Auseinandersetzung, die da vor uns steht, wo wir mittendrin sind. Aber ich bin immer sehr optimistisch, auch deswegen, weil ich glaube, wir kommen da wieder zum Beginn von vorne unseres Gesprächs, dass solidarisches Handeln in dieser Gesellschaft auch in diesen Fragen mehr wie möglich ist.
Ein schöneres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielen Dank, Herr Hofmann, dass Sie bei uns waren. Wir können jetzt hier im Gorki-Theater noch reden miteinander. Mit Ihnen im Radio können wir das nicht, weil Sie zu Hause geblieben sind. Selber schuld. Kommen Sie nächstes Mal zu uns. Wir verabschieden uns von unseren Radiohörern. Danke und tschüss.